Wie gelingt es, dass Grund und Boden wieder Gemeingut sind? Die Stiftung Trias macht dies in ihrem Rahmen möglich. Innerhalb von 20 Jahren ist es ihnen gelungen, Immobilien und Grundstücke für über 50 Wohnprojekte zu sichern und damit langfristig ein ökologisches, gemeinschaftliches und soziales Leben möglich zu machen. Wie die Stiftung das geschafft hat und was sie noch alles vorhaben, erfährst du in dieser Folge. Willkommen zur Mother Earth Heroes Show. Hier lernst du inspirierende Unternehmer kennen, die Systeme für eine gesunde, transformative und bessere Gesellschaft entwickeln. Mein Name ist Sebastian Diesecke und ich suche nach den Lebensmodellen der Zukunft. Wie immer sind die ersten 5 Minuten eine Zusammenfassung. Danach kannst du dann tiefer in die Materie eintauchen. Bei mir heute zu Gast ist Jörn Luft, Vorstandsmitglied von der Stiftung Trias. Hallo Jörn.
Hallo Sebastian.
Warum braucht es die Stiftung Trias? Warum gibt es euch?
Ja, die Kernthemen der Stiftung Trias sind Boden, Ökologie und Wohnen. Kurzum, wir ermöglichen gemeinschaftliches Wohnen, indem wir über das Erbbaurecht den Boden der Spekulation entziehen und bezahlbar halten und setzen uns für die Umwelt ein. Wir kommen vom gemeinschaftlichen Wohnen, das unserer Meinung nach Antworten auf verschiedenste Herausforderungen in unserer Gesellschaft gibt. Und ein wesentliches Problem bei der Realisierung von alternativen und nicht gewinnorientierten Wohnformen ist eben der Boden. Boden wird immer teurer, ist der Spekulation ausgesetzt und gemeinwohlorientierte Projekte und Wohnprojekte in die Lage zu versetzen, trotz der Bodenpreise, ihre Projekte zu verwirklichen, das ist unser Anliegen und unser Hauptinstrument dafür ist das Erbbaurecht. Wir kaufen Grund und Boden, nehmen ihn in unser Stiftungskapital auf, vergeben Erbbaurechte an Initiativen, die verwirklichen wiederum ihre Ideen auf unserem Grund und Boden und der Grund und Boden bleibt in unserer Hand. Wir entziehen damit diesen der Verwertungsspirale und vergesellschaften ihn. Und das ist auch ein Leitgedanke, den wir tief in unserer Stiftungs-DNA tragen. Boden ist Gemeingut.
Wie sieht dann ein Erbbaurechtsvertrag mit euch aus?
Erbbaurechtsverträge gehen über viele Jahrzehnte, 100 Jahre. Wir haben sogar schon ein unbegrenztes Erbbaurecht auch vergeben. Und Erbbaurecht zu vergeben heißt auch Erbbaurechtszinsen erhalten. Und das ist im Prinzip Teil unserer Finanzierung, dass wir über die Erbbauzinsen, die die gemeinwohlorientierten Projekte letztlich erwirtschaften, an uns bezahlen, wiederum wir unsere ideellen Tätigkeiten, sei es Förderungen oder thematische Arbeit oder Bildungsarbeit, finanzieren.
Mit was für einem Kapital seid ihr gestartet und wo steht ihr heute?
Wir haben tatsächlich nur mit einem Gründungskapital von 74.000 Euro gestartet. Und so sind wir über die Jahre zu 50 Erbbaurechten gekommen, die wir vergeben haben, mithilfe von über 200 Stifterinnen, die uns dort unterstützt haben eben und sind von diesen 74.000 Euro 2002 in der Bilanz 2020 auf 15 Millionen Euro gewachsen. Und das ist natürlich ein echter toller Erfolg auch, was uns irgendwie auch recht gibt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und mit 15 Millionen Stiftungskapital kann man natürlich auch nochmal ganz andere Sachen dann auch inhaltlicher Natur machen. Und an dem Punkt stehen wir im Moment.
Das heißt, eure erste Säule ist, den Boden zu sichern. Und die zweite ist die Bildungsarbeit. Magst du da noch was zu sagen?
Ja, genau. Die zweite große Säule ist unsere Bildungs- und auch Themenarbeit. Ein Beispiel ist unser neues Programm Faktor Wohnen, also der Faktor Wohnen beim Klimaschutz, in dem wir uns mit den Einflüssen des Bauens und Wohnungen eben auf den Klimawandel befassen. Das reicht vom ökologischen Bauen über Flächenversiegelungen und individuellen Wohnflächenverbrauch bis hin zu mehr Suffizienz beim Wohnen und Leben. Und hier entwickeln wir Formate wie eine Ausstellung und organisieren Dialoge, machen Öffentlichkeitsarbeit, um eben mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und Einstellungen zu verändern. Und diese Einstellungsveränderungen, die sollen sich am Ende dann in den Handlungen widerschlagen. Und das ist dann die Wirkung der Stiftung. Und das ist die Idee dieser zweiten Säule, eben für Bildung zu sorgen und an den Rahmenbedingungen für gemeinschaftliches Wohnen, für Boden und für Ökologie zu schrauben.
Wie wollt ihr als Stiftung weitergehen?
Wir merken, dass es mehr und mehr etwas wohlhabendere Menschen gibt, die vielleicht 5 Häuser und nur 3 Kinder haben und sagen, 2 von den Häusern geben wir in die Stiftung Trias, weil da wissen wir, dass es auf lange Zeit gut aufgehoben ist und gut wirken kann
Mm.
in unserem gemeinwohlorientierten und sozialen Sinne. Das heißt, wir merken, dass Menschen uns Geld oder Immobilien zustiften. Wir kriegen auch Stifterdarlehen, das heißt Darlehen von Menschen, die sagen, ach, das müsst ihr uns nicht unbedingt zurückzahlen oder zu einem ganz kleinen Zinssatz. Und wenn ich versterbe, dann kann das Kapital bei euch bleiben. Bei uns werden Sondervermögen angelegt. Also da merken wir einfach, da passiert was. Und das ist natürlich eine sehr gute Situation, weil wir dadurch natürlich fähig sind, mehr Grund und Boden in die Stiftung zu übernehmen und auf der anderen Seite aber auch wir Mittel haben zunehmend, um unsere inhaltliche Arbeit, unsere Bildungsarbeit, unsere Themenarbeit voranzutreiben und auch Fördergelder zu vergeben.
Ja, ich habe richtig Lust, gleich mit dir tiefer in diese verschiedenen Bereiche reinzugehen. Ich würde sagen, das waren erstmal 5 Minuten, wo jeder einen Überblick bekommen hat, was die Stiftung Trias macht, worum es in diesem Podcast geht. Und wir gehen jetzt gleich gemeinsam weiter. Jörn, wie bist du denn groß geworden? Und was hat dazu geführt, dass du heute bei der Stiftung Trias bist?
Ja, ich bin ein Kind Nordrhein-Westfalens. Ich bin im Ruhrgebiet geboren und im Rheinland aufgewachsen. Und heute arbeite ich wieder im Ruhrgebiet, nämlich in Hattingen und wohne aber weiterhin im Rheinland, nämlich in Bonn. Und mit dem gemeinschaftlichen Wohnen bin ich erst sehr spät in meinem Leben in Kontakt gekommen, nämlich erst vor ein paar Jahren. Ich bin aber letztlich ein Kind, ja, der 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, also der Zeit, in der der Neoliberalismus Mainstream war. Und ich erinnere mich, dass ich in meiner Jugend und meiner jungen Erwachsenenzeit die Verkäufe von Immobilien und Infrastruktur von den Kommunen an Private, ja, kann ich mich gut erinnern, hab ich live miterlebt in meiner Heimatstadt Bad Honnef. Und die Privatisierung von Gemeingütern, das ist das ja, ist sicherlich mit ein Grund für die Explosion der Bodenpreise und auch damit für die Auswirkungen auf eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung, also die Homogenisierung und Verarmung unserer Städte hinsichtlich Heterogenität, Lebendigkeit, Attraktivität, Resilienz und so weiter. Das hängt auch mit der Privatisierung von Grund und Boden zusammen und eben damit, dass dann eben entsprechende gemeinwohlorientierte Nutzung erstens überhaupt nicht in den Köpfen der Planung war und zweitens auch preislich gar nicht mehr möglich war. Ja, und vielleicht ist das auch ein Grund dafür, weshalb ich dann das Studium der Geografie gewählt habe. Denn die Geografie ist ja die Wissenschaft, die sich mit den Wechselwirkungen menschlichen Handelns auf Umwelt, Gesellschaft und Ökonomie befasst und umgekehrt. Und der Nachhaltigkeitsgedanke, das wird in der Aufzählung Umwelt, Soziales und Ökonomie ja klar, ist hier in der Geografie ganz tief verwurzelt. Und dann der Sprung zur gemeinwohlorientierten und ökologischen Stadtentwicklung, in der vor allen Dingen auch Zivilgesellschaft Verantwortung übernimmt, der ist gar nicht mehr so weit. Bei der Mutterstiftung Urbane Räume haben wir uns diesem Thema gewidmet, haben ein Netzwerk gegründet, das Netzwerk Immophilien. Immophilien, interessantes Wort, ist eine Wortschöpfung, die sich aus Immobilien von vielen für viele zusammensetzt. Der Name ist Programm, also Zivilgesellschaft nimmt Stadtgestaltung in die Hand, entwickelt eine Immobilie, um Angebote für den Stadtteil, für die Zivilgesellschaft, für die Umgebung, fürs Quartier einfach bereitzustellen. Angefangen vom Wohnen über Gewerbe, Kultur, Soziales, das sind alles Punkte. Und wir merken schon, das gemeinschaftliche Wohnen ist nicht weit weg. Und so war natürlich dann auch die Stiftung Trias Gründungsmitglied im Netzwerk Immophilien. Der Kontakt war hergestellt und es ergab sich dann vor ein paar Jahren die Möglichkeit, in der Stiftung Trias diesen operativen Zweig der Stiftungsarbeit aufzubauen.
Jörn, du hast uns vorhin einen guten Überblick gegeben über die Stiftung Trias, wie ihr entstanden seid, wie ihr aufgebaut seid, wie ihr funktioniert mit Erbbaurecht und sozusagen den verschiedensten Immobilien in eurem Portfolio. Da habt ihr gerade um die 50 Stück. Magst du uns mal kurz einen Einblick geben, wie sehen solche Grundstücke oder Immobilien aus, die bei euch mit drin sind und was für Wohnprojekte beleben diese Immobilien?
Das sind sehr, sehr unterschiedliche Projekte. Wir haben Projekte in Ballungsgebieten und in der Stadt. Wir haben aber auch Projekte im ländlichen Raum. Und wie sich diese Projekte entwickeln, was für Ziele sie haben, das hängt sehr, sehr stark von der Gruppe ab, die diese Wohnprojekte gründet. Und es ist bei uns immer so, dass am Anfang steht die Gruppe. Wir suchen uns also keine Grundstücke und Immobilien, suchen dafür die Gruppe, sondern es ist immer andersrum. Die Gruppe kommt zu uns, sagt, sie hat eine Idee, sie hat auch eine Immobilie im Blick. Und jetzt geht es darum, den Kauf dieser Immobilie zu bewerkstelligen. Und Sie haben von uns gehört, von der Idee des Erbbaurechtes und vor allen Dingen auch, was wir in der Stiftung mit den Erbbauzinsen so machen. Und das gefällt den Initiativen in der Regel. Und dann begleiten wir Sie ein Stück weit, bis es eben zum Abschluss des Erbbaurechtsvertrages kommt. Und das sind vornehmlich Projekte, worin gewohnt wird. Kleine Projekte mit 5, 6 Einwohnern oder Bewohnerinnen, aber auch größere Projekte mit fast 100 Wohnerinnen. Und es gibt aber auch Projekte, wo das Wohnen eine geringere Rolle spielt, sondern Gewerbe oder soziale oder kulturelle Nutzungen einen höheren Anteil haben oder eine höhere Bedeutung haben. Und es gibt reine Wohnprojekte. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Ein Beispiel, was aus Berlin relativ bekannt ist, ist das Ex-Roter Print-Gelände im Berliner Wedding. Da ist es so, dass vor einigen Jahren das Gelände einer Druckmaschinenfabrik zum Verkauf stand. Und eine Initiative hat gesagt, wenn das jetzt hier vermarktet wird, dann haben wir hier mitten im Wedding hochpreisiges Wohnen und ein Investor schöpft den Profit ab. Aber das, was wir im Wedding brauchen, ist eigentlich was ganz anderes. Und sie haben ein Konzept erarbeitet und entwickelt, was in der drei Dritteln besteht. Ein Drittel Kultur, ein Drittel Soziales, ein Drittel Arbeit. Du merkst schon, Wohnen findet da gar nicht statt in dem Sinne. Und trotzdem ist es ein Projekt, was wir zusammen mit unserer Schwesterstiftung Edith Marion Stiftung zusammen gestemmt haben, das Grundstück, ich verkürze die Erzählung, dann vom Land Berlin auch kaufen konnten, das Erbbaurecht an die Initiative übergeben haben. Und seitdem entwickelt sich einfach da im Wedding ein Nukleus, wo Menschen arbeiten können, soziale Angebote wahrnehmen können, wo Künstler und Agenturen günstige Atelier- und Büroflächen finden, wo einfach Leben entsteht, was es sonst nicht gegeben hätte, wenn ein Investor das vermarktet hätte. Also das ist ein Beispiel für ein Projekt, wo man einfach merkt, das Erbbaurecht hat dazu geführt, dass hier eine andere Art von Stadtentwicklung stattfindet. Ein zweites Beispiel, was ich im Kopf habe, ist ein Haus in Mannheim, in einem Szeneviertel. Ich glaube, 6 oder 7 Wohneinheiten und Parteien. Und die Besitzerin wollte das Grundstück und das Haus einfach loswerden, an einen Investor verkaufen, was dazu geführt hätte, dass letztlich die alteingesessenen MieterInnen entmietet worden wären. Ne, man hätte die Mietverträge irgendwie auslaufen lassen oder gekündigt, hätte gesaniert und für 5 € mehr den Quadratmeter dann wieder vermietet. Und diese Initiative hat sich auf die Beine gestellt, hat gesagt, wir kaufen das selbst und hat mit uns Kontakt aufgenommen. Wir haben dann genau das getan, was ich eben schon bei Ex-Roter Print erzählt habe. Wir haben die Initiative begleitet, wir haben das Erbbaurecht abgesprochen. Ja, und heute ist das eine Wohngemeinschaft, ein gemeinschaftliches Wohnprojekt, die in ihrem alten Haus wohnen, wo ältere und jüngere Menschen unter einem Dach wohnen, Mieter, die schon seit 50 Jahren in diesem Haus wohnen und Mieter, die erst seit 5 Jahren in diesem Haus wohnen, eben zusammen dort weiterleben können, wo es Gemeinschaftsflächen im Hof und auch im Keller gibt. Die Initiative wirkt auch in den Stadtteil rein, weil dieses Thema Entmietung und Spekulation natürlich auch in Mannheim ein ganz großes ist und versucht, andere Initiativen zu unterstützen, macht Stadtteilprojekte, um auch letztlich auf dieses lebendige Kulturleben in dieses Szeneviertel zu unterstützen. Und das ist eben der Hauptanliegen. Da wird gewohnt, aber es findet Engagement für den Stadtteil statt. So, das sind zwei Beispiele aus Städten, die etwas unterschiedlich sind, aber die so andeuten, welche Bandbreite in unseren Projekten einfach vorhanden ist.
Okay, cool. Das sind schon mal zwei richtig spannende Projekte, die richtig gut funktionieren. Mit Wohnen, aber auch mit Gewerbe und so weiter, wo das einfach eine richtig gute Lösung sein kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass dahinter auch richtig viel Aufwand steckt, bis so ein Projekt dann wirklich umgesetzt wird und erfolgreich läuft. Wie viel Aufwand steckt denn dahinter? Also wie viele Anfragen kriegt ihr denn ungefähr so in einem Jahr und was wird am Ende wirklich umgesetzt?
Ja, die Anzahl der Anfragen in einem Jahr haben wir noch nie wirklich gezählt, aber es sind viele, es sind mehrere pro Woche. Und am Ende sind es so 2 bis 3, manchmal 4 Projekte, die wir pro Jahr dann wirklich umsetzen. Der Weg ist immer ist relativ lang. Von der Erstanfrage bis tatsächlich zur Unterschrift des Erbbaurechtsvertrages vergehen mehrere Monate, manchmal sogar Jahre, kann man sagen. Weil es ist natürlich auch schwierig. Es hat sich eine Gruppe gefunden. Und die ganze Konstellation muss ja jetzt erst sattelfest sozusagen gemacht werden. Die Gruppe muss funktionieren, es muss eine Rechtsform gegründet werden, die Finanzierung muss sichergestellt sein. Das sind ja alles Punkte. Die Immobilie muss dann ja gekauft, erworben, unter Umständen umgebaut werden. Das ist ein langer Prozess. Und da brauchen natürlich Initiativen auch einen langen Atem und sie müssen es unbedingt auch mit der Stiftung Trias umsetzen wollen. Diese ideellen Werte, die wir transportieren, auch diese Langfristigkeit, dass wir sagen, über verschiedene Projektgenerationen hinweg sichern wir euer Projekt und die Erbbauzinsen, die ihr an uns zahlt, die geben wir weiter im Rahmen unserer Fördertätigkeit oder unserer Bildungsarbeit. Das heißt, da kann man sich vorstellen, auf dem Weg springen dann auch schon mal die eine oder andere Initiative ab, die entweder sehr früh, wo die Initiative merkt, nee, das ist es nicht, oder relativ später, wo sich dann auch Ziele nicht erfüllen lassen oder Rahmenbedingungen ungünstige sind. Also wenn man das mal so ins Verhältnis setzt, würde ich sagen, ich habe eben gesagt, 3 bis 4 Projekte maximal setzen wir im Jahr um. Die Anzahl der Anfragen ist das Hundertfache.
Und wie schätzt du das ein? Also ist das erstmal ganz natürlich und ist auch gut für euch als Stiftung so? Oder ist bei euch der Wunsch, hey, wir würden eigentlich gerne lieber 10 oder 20 Projekte im Jahr haben? Ich meine, damit müsstet ihr natürlich auch wieder viel mehr stemmen. Das ist so die Frage. Also hast du das Gefühl, das darf, also es passt so, wie es ist? Oder gibt es da Ideen und Wünsche, dass sich das noch irgendwie ändert?
Ja, wir würden auch mehr Projekte im Jahr stemmen. Das ist keine Frage. Dann würden wir weiter wachsen, MitarbeiterInnen einstellen und dann die Projektentwicklung weiter vorantreiben. Was eine zweite wichtige Säule ja bei uns in der Stiftungstätigkeit ist, ist eben Initiativen auf ihrem Weg zur Gründung. Und das muss ja kein Erbbaurecht am Ende sein. Also die Gründung ihres Wohnprojektes einfach mit Wissen, Beratung, Netzwerken zu unterstützen. Und das ist genau das, was wir mit den Erträgen aus den Erbbaurechten, nämlich mit den Erbbauzinsen und auch mit den Spenden, die bei uns eingehen, was wir damit realisieren. Wir finanzieren eben unsere Broschüren. Wir haben das Wohnprojekteportal, was wir betreiben, wo Initiativen erstens nach anderen Wohnprojekten bundesweit suchen können, mit denen Kontakt aufnehmen können, wo wir auf dem Wohnprojekteportal auch viele, viele Links zum Weiterinformieren haben. Wir haben ein BeraterInnenverzeichnis für Wohnprojekte. Wir wollen auf dem Wohnprojekteportal noch sehr stark auch in das Thema Wissenssammlung, Veranstaltungen, Interaktivität, kollegiale Beratung, sage ich mal. Also Initiativen beraten sich gegenseitig, investieren, sodass es die Initiativen einfach auch einfacher haben, ein so riesiges Projekt, was sie ja privat durchführen, neben dem Beruf, dann auch einfach zu stemmen. Und das ist der Grund, warum es natürlich schwierig ist, so ein Projekt dann wirklich von der ersten Idee bis zur Umsetzung dann in wenigen Monaten, was es ja braucht, wenn man eine Immobilie im Auge hat. Der Verkäufer wartet ja in der Regel nicht darauf, 2 Jahre lang, bis die Gruppe dann mal so weit ist. Das heißt, hier ist wirklich gute Infrastruktur gefragt, gute Wissensprodukte, gute Berater und eben auch eine Stiftung Trias, die bei Projekten, aus denen sich ein Erbbaurecht entwickeln könnte, dann auch den Weg eben weitergehen. So, wir verstehen uns als Stiftung Trias natürlich an der Stelle auch als Wegbereiter, als Begleiter, weil wir natürlich auch die gesamte Szene des gemeinschaftlichen Wohnens im Blick haben und nicht nur auf unsere Erbbaurechte gucken. Das ist das Thema Bildung. Das können wir natürlich nur im begrenzten Rahmen, weil wir auch kein Beratungsunternehmen sind. Wir sind ja eine Stiftung. Und deswegen haben wir diese beiden Zweige, einmal der Vermögensanlage, der guten Vermögensanlage mit den Erbbaurechten, wo Beratung im Rahmen der Erbbaurechtsprojektentwicklung stattfindet, aber eben diesen großen Bildungsbereich, wo wir den Werkzeugkasten bestücken und wo wir aber auch thematisch an den Themen Bodenökologie, Wohnen Arbeiten, Stichwort Klimaschutz, nachhaltiges Bauen und Wohnen, Stichwort bessere Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientierte Initiativen oder Wohnprojekte im Sinne des Bodenerwerbs. Das ist ja nicht nur Erbbaurecht, sondern die Preisspirale, die Preise nach oben treibt und das Thema Konzeptvergabe in Kommunen. Das sind alles Themen, mit denen wir uns inhaltlich auch beschäftigen, um einfach die Rahmenbedingungen für gemeinschaftliche Wohnprojekte auch verbessern, die nicht mit uns ein Erbbaurecht abschließen. Also das ist schon auch Stiftungsauftrag, da ein bisschen größer zu denken.
Ja, und das eine ist ja Verkaufen, das andere ist halt das, was ihr macht, in Erbpacht vergeben. Das heißt, so wie die Stiftung Trias agiert, könnten auch eigentlich die Kommunen reagieren mit dem Grund und Boden. Nur haben sie wahrscheinlich einfach, was ich mitbekommen habe, sehr, sehr viel verkauft in den letzten Jahren, und müssten sozusagen jetzt wieder viel zurückkaufen, um das zu machen. Und wenn man da dann nach dem Kapitalmarkt geht, dann müsste das oder würde es sehr, sehr teuer werden für die Kommunen und dann haben sie halt wieder Angst, dass sie das nicht finanzieren können. Das ist so ein bisschen die Spirale, oder?
Ja, genau, das ist die Spirale und dann merkt man schon, man kann und muss an verschiedensten Stellen ansetzen, denn die Bodenwertermittlung ist natürlich ein wichtiger Punkt bei der Sache, dass Kommunen überhaupt in der Lage sind, zu einem eben nicht spekulativen Höchstpreis kaufen zu müssen, sondern ein Vorkaufsrecht, ein Vorkaufsrecht auch über preislimitierte Faktoren eben ziehen können. So. Dazu müssen noch Grundlagen diverse geschaffen werden. Manche Kommunen machen das schon. Die Kommunen sind auch untereinander im Gespräch. Auch für Kommunen ist da natürlich das Thema Erbbaurecht ein ganz wichtiges. Nicht ein Grundstück direkt wieder verkaufen, sondern in dem Besitz der Kommune zu halten und damit langfristig dann eben auch erstens diese Bodenpreisspirale im Griff zu haben und zweitens auch die Nutzung steuern zu können.
Du hast ja gerade schon mal angesprochen, das Thema Netzwerkarbeit ist super wichtig, vor allem wenn man halt dieses Thema Grund und Boden, ökologisches Wohnen und so weiter noch mehr voranbringen will in der Gesellschaft. Da gibt es ja das Netzwerk Immobilien und verschiedene andere Stiftungen. Da finde ich es spannend, noch ein bisschen mehr zu hören. Was sind denn da gerade wertvolle, gute Partner von euch? Und wo sind konkrete Wünsche oder Ideen? Hey, das wäre cool, wenn ihr noch mit den oder jenen vernetzt seid oder auf dieser oder jener Veranstaltung präsent seid, um noch weiterzukommen. Was ist da schon gerade eine gute Basis, mit denen ihr zusammenarbeitet und wo wünscht ihr euch eigentlich noch mehr Zusammenarbeit?
Wir sind als Stiftung Trias natürlich nur ein Akteur unter ganz vielen und wir sind auch zwar eine wachsende und eine nicht kleine Stiftung, aber letztlich natürlich auch nur ein Akteur in dem großen Netzwerk. Und unsere Grundhaltung und auch Erfahrung ist es, dass die Kraft der Gemeinschaft, das meine ich ja beim gemeinschaftlichen Wohnen das Gleiche, aber bei der inhaltlichen Arbeit ist es natürlich auch so. Je mehr Gleichgesinnte sich vor allen Dingen bei Themen, die vielleicht Gesamtgesellschaft oder in unserem Wirtschaftssystem noch nicht so ganz vorne diskutiert werden, je mehr Gleichgesinnte sich da zusammentun und mit einer Sprache und einer Stimme an verschiedenen Stellen agieren und sprechen, desto stärker wird die Gesamtbewegung. Und das ist beim Netzwerk Immobilien, was du eben ansprachst, zum einen der Fall. Hier sind wir 200 Mitglieder ungefähr. Jeder arbeitet in seinem Bereich, in ganz unterschiedlichen Bereichen, angefangen von Verbände, Vereine, Beraterinstitutionen, Hochschulen, Kommunen, Banken. Also es ist ein Netzwerk aus ganz heterogenen Partnern und jeder arbeitet in seinem Bereich am Thema Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientierte Immobilien- und Stadtentwicklung. Und da tun wir uns zusammen, da kooperieren wir an der Stelle, da machen wir gemeinsame Veranstaltungen, wir tauschen uns auch aus, wir lernen voneinander. Und das ist ein ganz wichtiger Wert, weil diese Szene durch so ein Netzwerk dann auch ansprechbar ist auf einmal. Es gibt genug Lobbyverbände der Wohnungswirtschaft zum Beispiel. Und der gemeinwohlorientierte Bereich ist im Prinzip nicht ansprechbar. Und das ist das, was wir versuchen, dass wir da eben einfach eine Instanz sind, die zu diesen Themen auch befragt wird und die ja letztlich da auch aktiv ist. Das ist ein Beispiel, wie wir vor allen Dingen hier in der für uns relevant in der Bodenpolitik oder im Thema Rahmenbedingungen Boden sehr aktiv sind. Das hatte ich eben schon gesagt, dass wir ja auch im Thema Ökologie und nachhaltiges Bauen und Wohnen, Faktor Wohnen aktiv sind. Und hier sind wir im Prinzip auch auf dem Weg. Wir haben jetzt mit diesem ersten Format der Ausstellung und dem Rahmenprogramm, was wir darum stricken, sind wir mit vielen Menschen aus diesem für uns zumindest in der operativen Ebene neuen Thema, natürlich nicht in der inhaltlichen, aber in der operativen Ebene neuen Thema, in Kontakt kommen. Und hier bauen sich auch Kontakte, Netzwerke, gemeinsame Ideen, gemeinsame Initiativen, die man machen könnte, um in diesen Themenfeldern, die ich da eben angesprochen hatte, rund um das Planen, Bauen und Leben im Faktor Wohnen, da eben auf gemeinsame neue Projekte zu starten, einfach Wirksamkeit zu erzeugen. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir wollen als Stiftung Wirksamkeit erzeugen. Das müssen wir nicht alleine tun. Das können wir auch in Netzwerken tun. Und da sind wir offen für Gespräche. Wir wollen neue Menschen und neue Institutionen kennenlernen und da eben auch in dem Feld uns breiter zu vernetzen und gemeinsame Aktivitäten zu starten. Das muss kein neues Netzwerk werden, aber das kann man ja auch formlos tun, sich vernetzen oder auch einfach bilateral Kooperationen eingehen. Und ja, auf dem Weg sind wir im Moment und da freuen wir uns darauf, wen wir morgen in diesem Themenfeld kennenlernen.
Das war die heutige Folge bei den Mother Earth Heroes. Wie immer findest du in den Shownotes die Links zum Unternehmen und unserem heutigen Gast. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann hilfst du durch ein Review oder Kommentar, dass der Podcast bekannter wird. Hast du Rückfragen zum Podcast, Anregungen oder hast du eine Empfehlung, welches Unternehmen, welche Person ich unbedingt mal interviewen sollte? Dann schreib mir doch via LinkedIn an Sebastian Liesecke oder eine Mail sebastian.liesecke@posteo.de. Danke, dass du heute mit dabei warst und bis bald.